Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen zur Dezemberausgabe von Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z. In dieser Dezemberausgabe erwartet euch die Braubeviale, die Braumesse, die im November in Nürnberg stattgefunden hat. Internationales Braugewerbe stellt aus. Es geht dort um Malz, es geht um Hopfen, es geht um Biere, aber auch um die Produktion, Verpackung und anderes mehr. In dieser Sendung kommen Hersteller und Anbauer von verschiedenen Hopfensorten zu Wort. Ein internationales Unternehmen, das Malz herstellt, aber auch ein Brauer vom Bayerischen Brauverband. Und ganz am Ende der Sendung, da erwartet euch noch ein wenig was als Vorschau zur Whisky-Messe im kommenden Jahr. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris. Am 8. bis zum 10. November fand sie bereits zum 50. Mal statt, die Braubeviale. Auch diesmal wieder in Nürnberg und das internationale Brauhandwerk stellte aus. Natürlich geht es noch um viel mehr, um verschiedene Hopfensorten, um Malz, um Produktionseinrichtungen, um auch Homebrewing oder um die Verpackung, den Transport und anderes mehr. Gerhard Ilgenfritz ist der Präsident des Private Brauereien Bayern e.V. Er war auf der Pressekonferenz zu Gast und danach habe ich ein Gespräch mit ihm zum Thema Bier geführt. Ja, Sie haben gleich angefangen mit einer Hiobsbotschaft, weniger Anbaufläche für Braugetreide in Bayern. Wie ist da die Entwicklung? Wie kommt das zustande?
Ja, wenn Sie sich die Flächen, fahren Sie durch die Lande, die Flächenentwicklung draußen sehen. Mais, Mais, Mais. Also für regenerative Energien wird angebaut als solches und das ist natürlich für uns schon mit irgendwo ein Problem, zumal die Sommergerste, die ja zum Vermelzen verwandt wird, ich sage es mal vorsichtig, ein schwieriges Getreide für den Anbau ist. Also es ist für den Landwirt schon ein bisschen schwieriger, die auszusehen, zu pflegen, zu hegen, dann zu ernten, unter Umständen keinen marktadäquaten Preis zu bekommen, als Mais anzubauen und sich weiter eigentlich um das Gelände nicht zu kümmern. Ob das jetzt für die Landwirtschaft oder für die Bodenbeschaffenheit grundsätzlich gut ist, mache ich ja Fragezeichen dahinter.
Das heißt also, die deutschen Brauer bedienen sich jetzt zwangsweise mehr aus dem europäischen Ausland oder geht es da noch weiter weg?
Wir werden es, ich meine, gut, jeder versucht natürlich seine Regionalität hinzustellen, zähle ich mich auch dazu. Jeder versucht auch nach außen da das so entsprechend zu dokumentieren und auch entsprechend die Rohstoffe zu bekommen mit seinem regionalen Melzer zusammen. Ich denke mal, für die bayerische mittelständische Brauwirtschaft, die kommt damit eigentlich ganz gut zurecht. Aber insgesamt gesehen wird sich das natürlich internationalisieren. Ich denke aber, es wird zum großen Teil sich oft über den europäischen Markt abspielen, ob das jetzt Dänemark, England oder die osteuropäischen Länder sind. Spanien, Frankreich sind ja auch große Getreideanbauflächen.
Eine zweite Sache, die in der Entwicklung sehr spannend ist, haben Sie gesagt, wird auf der Brau schon seit einigen Jahren jetzt Rechnung getragen, ist das Thema Craft Beer. Und da tut sich in Bayern ganz viel. Sie haben vorher ein bisschen gesagt, das Reinheitsgebot. Und da hat das Ganze aber auch erst die Brauer ein bisschen mehr anspornen können, als sie das mit dem Hopfenstopfen wieder machen durften etc. Es ist ja auch so, dass man eine Zeit lang was machen durfte, dann nicht mehr machen darf, jetzt wieder machen darf. Wie ist das denn so? Für mich als Laien scheint mir das so ein bisschen durcheinander, was diese Regelungen angeht.
Ja, es ist, sagen wir mal, innerhalb des Reinheitsgebotes ist ja unheimlich viel möglich. Das haben die meisten bloß einfach nicht erkannt, weil es einfach ja, nicht zwingend notwendig war, weil es der Markt auch nicht und der Verbraucher nicht unbedingt gefordert hat. Aber durch die Craft-Biere oder das Existieren der Craft-Biere ist dann natürlich schon ein Nachdenken irgendwo gekommen, und das, wo jemand dann gesagt hat, Mensch, ich verwende jetzt ja ein Jahr aus an Hallertauer Hopfen, ich könnte eigentlich auch einen anderen verwenden oder auch einen Hopfen aus der Hallertau, der eine andere Provenienz jetzt hat. Bleiben wir bei diesen Aroma-Hopfen wie Saphir oder Herkules oder wie sie heißen mögen. Gibt es ja x Möglichkeiten. Genauso geht es in die Hefestämme, ist genau das Gleiche, was ich draus machen kann, und ich kann meine Produktionsmethoden ja auch so verändern, sei es in der Kochung, in der Lagerung, in der Gärung, dass immer wieder andere Geschmackskomponenten dabei rauskommen. Aber es hat sich jahrzehntelang, muss man fairer und ehrlicherweise sagen, niemand groß Gedanken darüber gemacht, weil es auch nicht eingefordert war. Die Craft Brewer, die haben, hat eins den Verbraucher natürlich aufgerüttelt. Mensch, da gibt es ja ganz was anderes als mein normales Bier, was ich bekomme. Und die Brauer dann genauso.
Was ich da an der Stelle ein bisschen vermisse, also die Craft-Biere sind gerade im Kommen. Es gibt ganz viele kleine, ich nenne sie mal Manufakturen, die hier Bier brauen. Aber ich habe nur einen großen gefunden, der tatsächlich sagt, okay, ich bringe jetzt hier in Deutschland ein IPA auf den Markt und das war Beck's und sagt, oh, was ist mit den anderen? Würde ich auch gerne probieren und trinken. Wo ist da der Haken in der Entwicklung?
Sie müssen ein bisschen davon ausgehen, die Masse der Brauereien in Deutschland, wenn man es mal flächendeckend sieht, oder bleiben wir hier bei uns im nordbayerischen, im fränkischen Gebiet, die haben ja ihre Absatzpotenziale vor der Haustür liegen. Und sagen wir mal, das klassische Publikum, was dann da ist, ist dann leider doch so großen Experimenten wie IPA oder ähnlichen doch nicht so aufgeschlossen gegenüber, dass es sich rentiert, da Mengen zu produzieren. Also das geht uns kleineren Brauern immer so. Wir haben die tollsten Ideen und wenn wir uns dann mit der Situation Marketing, Verkauf, Strategie auseinandersetzen, dann ist unter Umständen ganz schnell einmal die Idee zu sagen, nee, machen wir lieber doch nicht. Wir können uns keinen Flop erlauben. Da kommt dann die betriebswirtschaftliche Hintergrund, der einfach dann nicht da realisierbar ist.
Also das heißt, da müsste noch eine zweite Brauanlage hin, mit der man mal sagen kann, machen wir halt nur ein paar tausend?
Ja, sicherlich eine zweite Brauanlage unter Umständen, weil die Sudhäuser sind ja auf gewisse Größen ausgelegt und im Kochtopf kann ich es nicht machen. Also ist schon richtig, die technischen Voraussetzungen müssten dafür auch passen. Und bevor man jetzt dann in Investitionen geht, überlegt man sich dann, bringt es überhaupt was oder bringt es nichts? Denn auf der anderen Seite, individuelle Biere haben wir ja sowieso. Jede mittelständische Brauerei macht hier jetzt Winterfestbier, Weihnachtsbier. Die machen einen hellen und einen dunklen Bock. Es ist eigentlich alles da. Es ist bloß als solches immer ein bisschen verkannt worden.
Woher sehen Sie diese Entwicklung, die jetzt gerade kommt? Ist es eine reine Marktgeschichte, dass plötzlich die Nachfrage da ist nach diesen Bieren? Oder sind die bayerischen Brauer kreativer geworden?
Sie sind durch diese Situation kreativer geworden. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist auch gut so. Manchmal braucht man ja den Anstoß von außen. Und sie sind kreativer geworden und versuchen eben jetzt aufgrund oder innerhalb des Rahmens Reinheitsgebotes mit den zur Verfügung stehenden Rohstoffen, aber die sind ja sehr variantenreich, was anderes zu machen. Und das ist auch gut so und vor allen Dingen der Verbraucher akzeptiert es.
Sie haben vorhin was von dem Rückgang gesagt von Ausschankflächen. Habe ich das so richtig verstanden? Oder,
Ja, das ist richtig. Wir haben einen Rückgang an sich der gastronomischen Betriebe. Schauen Sie aufs, das größte Problem ist das flache Land draußen. Wir haben also, ich denke mal, in 10 Jahren wird in 50-70% der Dörfer draußen kein gastronomischer Betrieb mehr sein. Das ist momentan eine ganz rasante Entwicklung, die da rückwärts geht. Aus vielerlei Gründen einfach, dass das Verbraucherverhalten hat sich total geändert. Der tägliche Kneipenbesuch, der findet in dem Maße nicht mehr statt. Das reduziert sich dann vielleicht aufs Wochenende zum Essen zu gehen und am Wochenende essen gehen an sich. Darauf kann der Wirt die ganze Woche nicht warten. Der muss seinen Betrieb 7 Tage in der Woche aufrechterhalten. Dann sind viele gastronomische Betriebe gerade am Land früher als Nebenerwerb mitgeführt worden. Nehmen wir zum Beispiel landwirtschaftlichen Betrieb. Auch das gibt es heute nicht mehr. Diese Strukturen am flachen Land haben sich ja ganz gewaltig auch geändert, auch von der Angebotsseite her. Deswegen haben wir da also schon, das merken wir, unsere Betriebe, schließe ich mich ein, am flachen Land merken wir das alles. Wenn wir also unsere Ballungszentren wie jetzt Nürnberg oder Ansbach oder Weißenburg nicht hätten, dann hätten wir richtige Probleme. Wo sollen wir unser Bier zumindest in der Gastronomie in Zukunft noch verkaufen?
Was mir auf der anderen Seite auffällt, und das ist jetzt die gegenläufige Entwicklung dazu, sind die Biermärkte und Getränkemärkte auf dem Land, die plötzlich ein breiteres Sortiment anbieten, das ich teilweise in der Stadt bei so einem Standardgetränkemarkt gar nicht finde. Das finde ich faszinierend.
Finden wir auch gut so. Es kann heute mit einem Getränkemarkt wie früher sein, der jetzt nur die heimische Brauerei anbietet und deren Spektrum und sonst nichts. Das funktioniert heute nicht mehr, das ist ganz klar. Aber leider Gottes gibt es auch diese Getränkemärkte am flachen Land, die Sie gerade angesprochen haben, immer weniger. Wir haben die großen filialisierten Betriebe in den Städten, in den Mittelstädten noch, vielleicht in dem einen oder anderen größeren Dorf. Aber so einen individuellen, privat geführten Getränkemarkt gibt es fast überhaupt nicht mehr. Und das ist, diese Filialisierten haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, ein breiteres Spektrum an Sortiment zu bieten aufgrund ihrer Einkaufsmöglichkeiten als ein kleiner, individual geführter Markt. Aber auch diese Entwicklung ist eigentlich für die mittelständische Brauwirtschaft nicht unbedingt positiv. Nein, diese Filialbetriebe als solches, die werden natürlich immer größer, haben natürlich ganz andere Einkaufsgepflogenheiten. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und Sie wissen selbst, wenn der Marktmachthandel groß wird, was dann passiert.
Worauf freuen Sie sich auf der Braubibiale in diesem Jahr am meisten?
Ich freue mich eigentlich am meisten darauf, wieder viele Kollegen zu treffen, die ich das ganze Jahr nicht sehe. Bin zwar relativ, aufgrund meines Amtes, relativ viel unterwegs, aber man trifft doch den einen oder anderen nur hier bei der Brauviale. Und ja, der European Beer Star natürlich am Mittwoch, Riesenveranstaltung, 2100 Biere, die eingesandt wurden. Jetzt die Prämierung, 2 Stunden lang Hände schütteln und sich zu freuen, dass ein Brauer, ich weiß nicht, ob diesmal aus Birma einer dabei ist, auch aus Birma extra anreist, um den Beer Star entgegenzunehmen. Also das ist für mich jedes Jahr ein Highlight und dann anschließend abends die Nacht der Sieger diese tollen Biere verkosten zu können.
Alles klar, vielen Dank.
Ich bin Sebastian, bin Technical Service bei Bad Haas. Ja, Hopfen ist natürlich hier mein Spezialgebiet.
Hier ist auch gleich ein Kühlschrank. Ich glaube, im Kühlschrank ist der Hopfen gut aufgehoben und in den Gläsern, die gut verschlossen sind, weil sonst geht die Feuchtigkeit, gehen die Öle verloren, die Aromastoffe.
Ja, genau. Also es ist so, der Hopfen, der oxidiert sehr schnell. Das heißt, Sauerstoff ist sowieso der größte Feind. Und Licht ist auch immer ganz schlecht. Deswegen haben wir auch hier in dem Kühlschrank gar kein Licht drin. Bei dem anderen Kühlschrank sehen wir, der ist zwar beleuchtet, aber die Folien sind lichtdicht. Von dem her, die Verpackung ist das Wichtigste. Auch Temperatur spielt eine große Rolle bei Oxidation. So wollen wir halt die Wertbestandteile vom Hopfen erhalten und die Qualität einfach hochhalten.
So, was habt ihr genau mit Hopfen zu tun? Seid ihr am Forschen und Rausfinden, am Kreuzen und Testen, was gut passt und was funktioniert? Oder findet ihr sie überall?
Also wir haben überall unsere Finger drin. Wir sind ursprünglich auch Hopfenhändler. Das heißt, wir kaufen Hopfen ein, verarbeiten den und verkaufen ihn an die Brauereien weiter. Machen viel Forschung rund um den Hopfen, gerade beim Einsatz im Bier, was man alles aus dem Hopfen noch rausholen kann, wo das Potenzial liegt. Genau, da ist quasi R&D ist ganz groß geschrieben. Wir unterstützen die Züchter auch bei der Arbeit, um auch neue Sorten zu finden, die der Markt einfach will.
Was ja das Besondere am Hopfen ist, da lässt sich nicht mal eben kreuzen und sagen, okay, das ist die neue Sorte, zack, bringen wir jetzt auf den Markt, sondern das sind dann immer sehr lange Prozesse. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre sind nicht ungewöhnlich.
Ja, das Standardzüchtungsprogramm beträgt 12 Jahre. Das Kreuzen an sich ist relativ einfach, bestäuben und dann habe ich einen Samen. Aber ob dieser Sämling dann auch tatsächlich von den agronomischen Eigenschaften, ob er resistent ist gegen Krankheiten, gegen Schädlinge, ob er Brauwert hat, um das alles zu testen und den großen kommerziellen Anbau auch zu gewährleisten, dauert 12 Jahre.
Schöner Prozess, das heißt, man muss auch ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen.
Geduld vor allem. Also gerade die Brauer, die momentan in ihrem Hype immer was Neues wollen, da ist relativ schwer zu sagen, ich bringe jetzt eine neue Sorte auf den Markt nächstes Jahr, weil erstens muss der gezüchtet werden, zweitens, wenn ich den einpflanze, im ersten Jahr bringt der vielleicht maximal 50% vom Ertrag. Im zweiten Jahr, wenn wir Glück haben, 80, vielleicht manche Sorten auch 100. Und im dritten Jahr geht es erst richtig los. Das heißt, allein um die Menge an Hopfen auch herzubringen, die die Brauer brauchen, brauchen wir nochmal 3 Jahre, um das wirklich kommerziell auch anbieten zu können.
Wie ist das eigentlich so in Deutschland? Ist es eher rückläufig, was die Anbauflächen von Hopfen angeht, oder gibt es mehr?
Die Anbaufläche steigt wieder, entsprechend der Nachfrage. Wobei natürlich, man geht vorsichtig damit um, weil man will den Markt auch nicht übersättigen. Also auch wie in anderen Märkten ist so volkswirtschaftliche Prinzipien wichtig. Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis. Und wir wollen einen stabilen Markt haben. Allerdings gibt es keine richtige Börse für Hopfen. Und die Preise sind sehr volatil. Die springen die ganze Zeit hoch und runter. Also es ist ein sehr risikobehaftetes Geschäft.
Jetzt hieß es zum Beispiel 2015 sei ein schlechtes Hopfenjahr gewesen. 2016 dagegen schon richtig super.
Ja, genau. Also letztes Jahr, viele erinnern sich vielleicht, super Juli, super August gehabt für die Leute, die zum Badeweiher wollten. Es war durchgehend heiß und trocken und das ist genau, was der Hopfen hasst. Der Hopfen braucht gerade im Juli und August sehr viel Wasser, um wachsen zu können und um auch die Inhaltsstoffe und die Dolden auszubilden. Und wenn er die nicht kriegt, haben wir eine schlechte Ernte wie letztes Jahr. War einfach viel zu heiß. Dieses Jahr viele werden es bedauern, aber der Sommer war eher kühler und feuchter und deswegen sind insbesondere die frühen Hopfensorten, die früh geerntet werden, exzellent, hohe Erträge, hohe Qualität, Wir hatten noch mal ein bisschen im September eine heiße Zeit und die hat den späten Sorten noch mal geschadet. Von dem her ist, sagen wir mal, die Euphorie nicht ganz so groß wie erwartet. Aber wir haben ein gutes Jahr, überdurchschnittlich, und sind auch sehr zufrieden damit.
Was sind denn im Moment die am häufigsten angepflanzten Hopfensorten hierzulande?
Hierzulande ganz vorne dabei der Herkules als Bitterhopfen, weil der einfach pro Hektar dem Pflanze am meisten Ertrag bringt. Also es ist, sichert die Existenzen von den deutschen Hopfenpflanzern. Und die Perle und Hallertauer Tradition, das sind so die großen Sorten nach wie vor in Deutschland.
Seht ihr euch auch so ein bisschen in der Pflicht, diese Hopfensorten zu erhalten? Sprich also, habt ihr eine Bank, wo ihr alle Samen habt etc.?
Wir privat als Firma haben nur in den USA ein Züchtungsprogramm, wo auch Samen und auch gerade die männlichen Pflanzen gesammelt werden. In Deutschland ist das Ganze staatlich. Das Hopfenforschungsinstitut Hüll, die haben einen Hopfengarten für männliche Pflanzen, genauso wie Hopfengärten für weibliche Pflanzen, wo sie das ganze Genmaterial quasi vorrätig haben und auch gesund halten.
Was präsentiert ihr denn jetzt genau auf der Messe?
Auf der Messe zeigen wir natürlich immer unsere Kompetenz, die dem Hopfen und so wie auch dem Bier entspricht. Wir wollen einfach den Brauereien bestmöglichen Service liefern, indem wir sie so beraten können, dass wir ihnen auch sagen können, welchen Hopfen sie in welchem Bier wir verwenden können. Deswegen haben wir verschiedene Sachen. Wir haben In-Situ-Dry-Hopping mit unserem French Press-System, wo wir Schnellmethoden haben. Wir haben Advanced Products, die einfach auch Brauern international helfen, super Hopfenaroma ins Bier zu bringen. Und wir zeigen natürlich jedes Jahr immer wieder, gerade mit unseren Tastings, was man mit Hopfen alles machen kann, was man da rausholen kann. Und das ist jedes Jahr spannend und neu. Genau.
Jetzt sehe ich hier schon die Pellets drin. Da sagen ja manche Brauer, kommt für mich gar nicht in Frage, ich brauche Dolden.
Kann ich als Brauer ehrlich gesagt gar nicht verstehen, weil jeder, der schon mal so mit Dolden gebraut hat, wird schnell merken, dass es immer zu einem Ärgernis führt. Die saugen sehr viel Flüssigkeit, sie sind schwer wieder abzutrennen. Einfach vom Prozess her sehr unhandlich. Den Pellets fehlt eigentlich gar nichts, die sind eigentlich nur vermahlen und gepresst. Das heißt, auch von der Natürlichkeit sind die genauso gut wie die Dolden. Deswegen, ich persönlich mache sehr viele Versuchssude und bevorzuge da absolut die Form des Pellets.
Und keine Verluste?
Verluste inwiefern?
In Sachen Aroma etc.?
Definitiv nicht, weil durch dieses Pelletieren wird das Aroma in den Pellet eingeschlossen und es wird besser verfügbar gemacht. Bei dem Pressen werden nämlich die Lupulindrüsen auch zerquetscht schon, und wenn ich es dann ins Bier zufüge, wird das Aroma schneller freigesetzt wie in einer Dolde. Wenn ich eine Dolde, nachdem ich sie benutzt habe, öffne und das Aroma nochmal herausreibe, merke ich, dass ich ganz viel im Dolden verliere.
So, und jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal dem Kühlschrank zuwenden. Da sind jetzt verschiedene Sorten drin. Was finden wir hier denn?
Wir finden hier Hopfen von der ganzen Welt. Wir haben Hopfen aus Deutschland natürlich, Tschechien, genauso aus den USA und aus Australien. Das sind so die Hauptanbaugebiete, wo wir auch bedienen können. Natürlich gibt es auch kleinere wie England und Spanien. Auch von da können wir Hopfen beschaffen und auch zur Verfügung stellen.
Jetzt haben die lustige Namen. Enigma, TM, Galaxy TM. TM heißt ja immer nur geschützt, die Marke. Oder Topaz und Vic Secret. Sind das jetzt eure eigenen Sorten oder?
Genau, also gerade bei den Australiern, wie du gerade gesagt hast, das sind alles Sorten, die von uns kommen. In Australien haben wir quasi die Hop Products Australia. Das ist eine Tochterfirma von uns zu 100%. Die haben ein eigenes Züchtungsprogramm und da kommen die ganzen Sorten auch her. Und die bringen sehr spezielle, außergewöhnliche Aromen mit ins Bier. Gerade diese ganzen fruchtigen Biere, wo man sagt, das sind so die Hopfenbomben, die kann ich mit diesen Hopfen machen.
Und jetzt stehen hier noch Werte drauf. Vielleicht kannst du die noch mal ein bisschen erklären. Also der Alpha-Gehalt 11 bis 16, beziehungsweise hier geht er bis 17 oder bis 18 sogar hoch. Was bedeutet der Alpha-Gehalt?
Also für einen Brauer gibt es zwei Inhaltsstoffe beim Hopfen, die sehr wichtig sind oder ausschlaggebend für die Qualität des Hopfens, damit ich damit Bier machen kann. Einmal die Alphasäure, das sind Bitterstoffe, die im Hopfen vorhanden sind und was letztendlich zur Bittere des Bieres auch führt. Und ein Bier, das nicht bitter ist, ist einfach nicht erfrischend. Und zum anderen haben wir noch den Ölgehalt. Der Ölgehalt, das sind ätherische Öle, wie man sie kennt von Raumdüften oder sowas, nur dass sie hier aus der Natur kommen und die bringen das ganze Aroma, den Hopfengeschmack mit ins Bier. Genau, und bei dem Alpha-Gehalt ist es so, wir haben eine Sorte, die ist aus Deutschland, Relax, hat 0,5%, das ist die Sorte mit dem niedrigsten Alpha-Gehalt. Und Sorten wie Polaris, der liegt schon bei 21-22%. Da ist aber auch von der Verarbeitung her das Maximum erreicht. Also dann kriegt der Pflanzer Probleme, da kriegen wir bei unseren Verarbeitungsanlagen Probleme, weil diese Bitterstoffe, das sind Harze, wie man es vom Baumharz kennt, sind sehr klebrig und die verkleben die ganzen Anlagen. Und ja, da wird es dann wirklich schwer, das irgendwann zu handhaben.
Und wie sieht es mit den Aromen aus? Gibt es da so eine Höchstgrenze?
Da sind wir in der Züchtung, kommen wir immer weiter. So momentan liegen wir zwischen 0,5 und sagen wir mal 4 Milliliter. Es gibt teilweise Sorten, die in manchen Jahren 4,5 Milliliter bringen. 5 hat bisher noch keiner geschafft. Aber so der Gesamtölgehalt steigt mehr und mehr durch die Züchtung jetzt auch.
Also kann man sagen, der Alpha-Gehalt ist mehr so die Harzigkeit und je mehr Aroma, desto höher ist der Ölgehalt.
Genau.
Gibt es noch so einen dritten Faktor, der mir als Brauer zum Beispiel sagt, das macht mein Bier haltbarer, diese Hopfen, als andere Sorten?
Hopfen an sich ist ja mikrobiologisch gesehen ein Konservierungsmittel. Das, traditionell kommt der Hopfen auch deswegen mit ins Bier. Gerade das sind die Alphasäuren, die da keimtötend wirken. Deswegen wurden auch noch nie gesundheitsschädliche Keime im Bier gefunden, auch nicht in abgelaufenem Bier. Es ist immer noch genießbar, es schmeckt nur nicht mehr vielleicht so frisch wie am Anfang.
Und jetzt, wenn wir die jetzt mal direkt rausnehmen, mal testen, dass du vielleicht ein bisschen erklärst, wo die Unterschiede liegen oder die Besonderheiten sind. Also jetzt ist hier Pellets, Saaz, das ist so in der Tschechischen Republik die meistverbreitete Sorte.
Genau, also gerade bei so traditionellen Brauern, die Lagerbier machen, ist die sehr beliebt. Aber auch bei kleinen innovativen Brauern, weil es einfach für den böhmischen Bierstil, für das Original Pilsner, doch eine sehr markante Hopfensorte ist. Wir sagen, es sind sogenannte Landsorten, weil sie sich durch Vermehrung in einem Anbaugebiet durchgesetzt haben und mittlerweile einfach charakteristisch für dieses Anbaugebiet stehen. Der Saazer ist eher so eine blumige Sorte, die wirklich noch diese herbalen und auch typisch hopfigen Noten mit ins Bier bringt. Eignet sich halt sehr gut für Pilsner Biere eben.
Ich muss da mal dran riechen. Aber ja, jetzt beim Pellet rieche ich schon mehr, als wenn ich nur an den Hopfendolden rieche. Nur ganz minimal fruchtig.
So, ja, eher ein bisschen süßlich noch. Fruchtige Noten vermisst man eher. Es geht eher in die blumige Richtung. Jetzt sind die Proben ja aus dem Kühlschrank relativ kalt und die Pellets sind immer noch intakt. Normalerweise benutzen wir Mörser, um die klein zu machen und so das Aroma freizusetzen. Das heißt, wenn wir unsere ganzen Hopfenbonitierungen machen, verwenden wir Mörser, wo wir den Hopfen eben auch durch das Reiben erwärmen und die Aromen uns dann in die Nase steigen und wir können sie so bewerten. Bei den Hopfendolden ist das gleiche Problem. Die sind quasi in der Dolde verschlossen. Und die breche ich dann auf und reibe die zwei Seiten aneinander und kann so das Aroma dann riechen.
Und natürlich auch noch die Wärme der Haut des Fingers, die dann genau noch dafür sorgt, dass ein bisschen mehr kommt.
Das machen wir jetzt zum Beispiel mit einem Citra. Der Citra ist aus den USA, ist eine der beliebtesten Hopfensorten, gerade für die Craft Beer Industrie. Und ich werde jetzt einfach mal diese Dolde aufbrechen. Dazu nimmt man die in zwei Hände und bricht sie in der Mitte an dieser sogenannten Spindel. Das ist der Teil, der die ganzen Blätter zusammenhält. Dann bricht man es auf und man reibt die zwei Seiten aneinander. Und dann kann man einfach mal riechen und merkt, wie fruchtig dieses Aroma einfach ist und wie intensiv.
Kommt sofort in die Nase.
Genau. Und das sind einfach Hopfen, mit denen kann ich Biere machen, die weit weg vom Mainstream sind, die einfach herausstechen.
Vielleicht noch eine ganz alte Sorte, habt ihr sowas auch da? Also Sass war schon sowas Altes eigentlich?
Ja, wir haben noch eine weitere alte Sorte, das ist der Hersbrucker Spät. Hersbruck ist ja auch ein kleines Anbaugebiet hier in der Nähe von Nürnberg und es ist die Landsorte eben von dort und auch eine sehr, sehr interessante Sorte, gerade für Pilz, helle Biere, für Pilsnerbiere, für helle Böcke. Unser Braumeister in der Forschungsbrauerei macht damit immer einen Weihnachtsbock, der exzellent ist und auch hier sehr, sehr blumig und süßliche Noten. Riech einfach mal.
Kommt ein bisschen was raus, ist tatsächlich noch ein bisschen kühl, aber komplett anders als der Sass. Ich würde hier sagen, ist sogar ein bisschen bitterer eigentlich, oder?
Ja, es ist so, bittere gehört zu den Grundgeschmacksarten, die kann man über die Nase nicht wahrnehmen. Aber ich sage mal, dieses typisch, was man kennt, Herbe vom Bier, das sind solche Hopfensorten natürlich verantwortlich für und das erinnert uns an bitter. Aber bitter an sich ist eine Geschmacksart, die man nur über die Zunge wahrnimmt.
Und das ist jetzt somit eine der ältesten Sorten, weil es auch so eine, ist das auch so eine Landsorte, dieser Hersbrucker?
Ja genau, das ist eben die Landsorte aus Hersbruck. Wir haben auch den Spalt-Spalter, der zum Beispiel vom Anbaugebiet Spalt vorwiegend ist, in Tettnang, den Tettnanger, oft eben nach dem Anbaugebiet benannt. In der Hallertau ist es der Mittelfrüher, der heißt nicht umgangssprachlich Hallertauer, ja.
Und jetzt diese Sorten, die wir hier oben sehen, was sind die besonderen Geheimnisse von Galaxy, Enigma, Vic Secret, heißt ja auch schon geheim hier, übersetzt, oder Topaz?
Also man muss so ein bisschen in die letzten Jahre gucken. Traditionell kennt man Aromahopfen und Bitterhopfen und die Einteilung war recht einfach, nämlich so sagen wir mal Pi mal Daumen unter 10% Alphasäure, also Bitterstoffe, liegen die Aromasorten, alles was drunter ist, das sind so die fein aromatischen, fein bitteren Sorten. Und alles was drüber liegt, sind Bitterhopfen und Hochalpha-Sorten. Das war früher die klassische Einteilung. Und einige von diesen Sorten, wie auch Cascade oder Komet, sind Sorten aus den 70ern, teilweise 50er Jahren. Also wirklich alte Sorten, die vom Markt verschwunden sind, weil sie nicht dieses typisch herbe, hopfige Aroma hatten. Es war einfach nicht die Zeit für diese Hopfen. Und durch diese Craft-Beer-Entwicklung in den USA wurden diese Sorten wiedererkannt, weil sie anders sind. Und basierend auf diese Sorten, die einfach so Zitrus und fruchtige Aromen bringen, sind Züchtungen wie Vic Secret, Enigma entstanden. Wo man gesagt hat, ja, das will der Brauer jetzt, das wollen auch die Konsumenten. Jetzt ist die Zeit, alte Sorten wieder zu beleben und aus diesem Pflanzenmaterial Neues zu züchten, um einfach nochmal auch von der Aromaseite her eine große Spielwiese zu bekommen.
Können wir mal dran riechen? Ich bin jetzt gespannt. Was würdest du empfehlen?
Mein absoluter Lieblingshopfen, Enigma, weil er einfach sehr fruchtig ist und ich finde es einfach immer klasse. Also insbesondere im Bier bringt er dann Multivitamin. Im Hopfen ist halt oft so, dass manche Leute sehr empfindlich auf Schwefelaromastoffe reagieren und den dann schon ein bisschen als zwiebelig erkennen. Aber das wird man im Bier so nicht wiederfinden, sondern gerade die Fruchtnoten, die werden da wirklich dann auch freigesetzt.
Den kann man jetzt nicht so richtig zerreiben, da bräuchte man jetzt schon den Mörser dafür, oder? Ja, doch, geht schon. Ah, jetzt kommt er schön.
Magst du ihn?
Hat was. Würde ich auf jeden Fall probieren, so ein Bier, das den drin hat, Enigma. Und das sind jetzt spezielle Züchtungen oder sind die Namen nur geschützt?
Nicht die Namen sind geschützt, sondern die Sorte. Das heißt, kein anderer von unseren Konkurrenten könnte die jetzt irgendwo anders anbauen, sondern die werden nur bei uns auf den Farmen angebaut. Also im Hopfen beantragt man immer einen Sortenschutz, gerade bei Züchtungen.
Ich denke, was für euch wichtig ist, ist zum einen die Zusammenarbeit natürlich mit den Hopfenbauern. Auf der anderen Seite aber natürlich ganz wichtig die Zusammenarbeit mit den Brauern, damit ihr deren Forderungen erfüllen könnt oder deren Sortenwünschen nachkommen könnt für die Zukunft. Das heißt, ihr müsst auch selber brauen, damit ihr wisst, wie euer Hopfen funktioniert oder wie läuft das bei euch?
Genau so ist das. Die letzten Jahre haben wir einen sogenannten Technical Sales Support aufgebaut, wo wir Brauingenieure bei uns im Team untergebracht haben. Da gehöre ich auch dazu. Und wir brauen die ganzen Hopfensorten ein, machen verschiedene Rezepturen und arbeiten auch immer mehr mit Brauereien zusammen und helfen ihnen bei der Hopfenrezeptur, die mitzuentwickeln.
Wie läuft dann sowas ab? Macht ihr dann ein Seminar für den Brauer quasi?
Ja, genau. Wir haben die Hops Academy, die quasi darauf abzielt, dass wir Brauern ein Schulungsprogramm anbieten und dort, sage ich mal, gezielt, intensiv auch jedes einzelne Hopfenthema aufgreifen kann, dass auch der Brauer am Markt sich besser behaupten kann, dass er einfach versteht, warum haben wir eine schlechte Ernte, was für einen Einfluss hat das auf meinen Hopfeneinkauf und auf die Hopfenqualität. Auch wie setze ich den Hopfen dann im Bier ein? Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil von dem, was wir tun. Weiterbildung für die Brauer.
Jetzt bin ich ja immer noch ein Bierlaie und habe jetzt mitbekommen, dass es Änderungen immer gibt, was das Reinheitsgebot oder dessen Auslegung angeht. Dass es also hieß, eine Zeit lang war dieses typische Hopfenstopfen verboten oder nicht erlaubt. Jetzt ist es wieder erlaubt. Was ist da eigentlich Sache? Weil ich denke ja immer, ist Hopfen, passt doch zum Reinheitsgebot.
Es war ja nie ausdrücklich verboten. Es war einfach in Deutschland nicht bekannt. Es gab ein paar Brauer, die das eventuell auch gemacht haben. Ich kenne jetzt keinen persönlich, ehrlich gesagt. Aber die haben da auch nicht laut drüber gesprochen, weil sie kein Aufsehen erregen wollten. Der Brauerbund hat das dann geprüft und irgendwann erkannt, dass da einfach nichts dagegen spricht, dass man das auch nach Reinheitsgebot machen kann. Und seitdem nimmt das natürlich zu, jetzt wo sich alle frei fühlen, das tun zu dürfen, gibt es natürlich immer mehr Biere, die auch kalt gehopft sind.
Wie siehst du das denn als Brauer? Es gibt jetzt so ein paar Brauereien, die sagen, naja, wir wollen eigentlich dieses Bier machen, nur schade, wir können es hier in Bayern nicht machen oder in Deutschland nicht machen, wir müssen es im Ausland brauen. Und die sagen, aber wir setzen trotzdem auf natürliche Zutaten und würden jetzt so ein Natürlichkeitsgebot zusätzlich irgendwie befürworten, dass wir es hier brauen können.
Ich persönlich bin ähnlicher Meinung, weil es spricht nichts dagegen, natürliche Zutaten zu verwenden, nur die frischesten Sachen. Hier geht es um High-Quality-Produkte und nicht um irgendwas hinzupanschen, dass man irgendwie noch ein Aroma dazu gibt, sondern wirklich die Spielwiese zu erweitern und dem Kunden einfach alle möglichen Geschmackserlebnisse auch zur Verfügung stellen kann. Und da finde ich das gut, wenn man solche Möglichkeiten hat.
Wo geht's hin in Sachen Hopfen und Bier in der Zukunft? Hast du so eine Kristallkugelvision oder einen Trend, den du sehen erkennen kannst?
Also weltweit ist natürlich das Interesse ungebändigt, es wächst weiter an. Von dem her hoffe ich natürlich auch, dass wir da noch viele Jahre mit beschäftigt sind und einfach super leckere, hopfige Biere haben werden.
Und wie siehst du so im Moment diese Craft-Beer-IPA-Szene, die am Aufblühen ist?
IPA ist meiner Meinung nach ein sehr anspruchsvoller Bierstil. Nicht jedes IPA ist ein gutes IPA. Und da gehört einfach auch dazu, dass die Brauer sich immer weiterbilden und einfach auch ihre Rezepturen verfeinern, um immer mehr den Konsumentengeschmack auch zu treffen und einfach dahin zu gehen, wo die Leute auch ihr Bier haben wollen.
Wo finden wir euch im Web?
Auf barthasgroup.com.
Du, Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben einen dringenden Fall, Stefan.
Dann hol doch schon mal den Wagen, Harry.
Du, Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben keinen Wagen mehr, Stefan.
Ja, aber Harry, das kann doch nicht. Wir brauchen doch...
Warum ist nur am Stefan, Ende des Geldes immer noch so viel Ja übrig? Radio Z existiert durch euch.
Um ZDF wegzugehen.
Spenden ja, und Mitgliedsbeiträge sind Harry. Steuerlich absetzbar.
Stefan?
Harry?
Werdet Mitglied bei Radio Z im Internet unter www.radio-z.net oder unter Nürnberg 45 00 3x die 6. Danke, damit Stefan und Harry auch weiterhin dringende Fälle lösen können. Radio Z rettet auch dich.
Ich bin gerade hier auf der Braumesse unterwegs und am Stand der slowenischen Hopfenanbau, der slowenischen Hopfenanbauverbandes. So, can you introduce yourself and the association?
Yes, I'm a member of Slovenia Hop Growers Association. We are here to promote our traditional and some new flavor varieties, Styrian hops. And this here we have beer from these hops. And we are representing our hops tradition and hop growing in Slovenia.
So can you tell us a little bit about your hops? You have there's a large variety, very small hops, very huge ones, and very like a little bit of citrus or more bitter, very different.
Yeah, very different. All these varieties are aroma varieties. They're traditional, which are grown in Slovenia. And there are difference between the content of alpha acids, the content of some aromatic compounds, and this is the bigger difference between varieties.
So which is the most popular right now?
The most popular is Styrian Cilea, Styrian Savinsky Golding, and also other varieties are very popular. Especially very popular are new varieties, flavor varieties, especially as Styrian Wolf and Styrian Cardinal.
What's this? What does it make them so special?
Please?
What's so special about them?
Their flavor. They give you a citrus flavor, floral, herbal aromas, and this makes beer very special.
So, what about the breweries in Slovenia? Are there many trying the craft beers now, or is that more traditional?
Now the craft is very expanding. Expanding their production. Every year there are new breweries who are producing craft beers, and I think that is getting every year more popular.
And all the hops we see here are planted in Slovenia?
Please?
All the hops are planted in Slovenia, we can see here?
No, these are the main hops which are produced in Slovenia, or grown, if you want that. But also there are some other varieties, but they are in very small quantities, so we don't represent here.
So what do you think makes a good hop?
Please?
What makes a good hop?
Good aroma, and this is, I think this is the most important, and constancy of quality from year to another year. That I think that is the most important.
So you are at the Brau Fair right now, at the Brau Biviale. So where do you send your hops as well? Where is it asked for?
We are, you mean selling hops?
Yeah.
Yeah, we are here to promote, but we also have a few sellers which are written on our publication. You can go there and order the hop you wish, and they will satisfy you with our product.
And I'm sure you have the hops here. Now we see the whole, what's it called? The whole
coin.
But I'm sure you also, when you trade it, you send it as pellets, or don't
yes,
you do that?
It's possible to send you in coins and pellets. And if you wish, extracts. But aroma hops usually are not in extracts, because in extracts the aroma is not important, just alpha acids. So we are our merchants distributing hops in pellets and coins.
So can you name a few beers where we can find the hop in German beers, maybe?
I cannot say that. I don't know. Yeah. Thank you.
So where can we find you in the web?
Please?
Where do we find you in the web? The address?
The association, you can find us on Facebook. We don't have association website, but our merchants all have our websites, and you can contact them and order hops. And
What am I looking for? I just type in Slovenian Hop Growers Association.
Slovenian Hop Growers Association, this is the name.
Is there something new in the next time?
Yeah, it's it. The new flavor varieties, which will be released next year, in 2017. And these hops were bred in Slovenian Hops Institute for hop growing and researching. That is it.
But it's not genetic manipulation, it's growing.
No, of course, this is crossing between two hops.
What is special about the new lines? Is it more bitter, more aromatic?
This is flavor varieties, for flavor hops, for special hops, which wants to have more intense flavor, and you can use it for that.
Ich bin weiterhin unterwegs auf der Braubeviale und jetzt am Stand von Castle Malting. Und zwar geht es hier um spezielle Malzsorten, mit denen natürlich Bier gebraut wird.
Hello, my name is Isabel and I'm working for Castle Malting, which is a very old malting plant from Belgium.
Malting means that you don't grow them yourself, the malt, but you're what? Malting and you water them and you dry them and maybe you smoke them as well.
Of course, the grains pass through a specific process. They are being fully modified and they become malts. We make malts out of barley, out of wheat, and out of different kind of cereals. So we have more than 70 types of malts at the moment. We have, of course, base malts, because without base malts you cannot make beer. They have the aesthetic power, as Pilsen, Pale Ale, Vienna, and so on. And then we have specialty malts. The specialty malts are our specialty. We make very good specialty malts. We have caramelized malts. We have roasted malts. We have aromatic malts. For example, we have four caramelized malts. They are called caramelized because we take the green malt made out of barley, so it's humid, and we put it in a roasting machine, a huge roasting machine, which is like a huge coffee machine, and we put the green malt in the drummer. It's been roasted at a very high temperature until it gets its acidification rate, and it becomes caramelized. If you open a grain of caramelized malt, you can see the crystallized structure, and it has a toffee-like caramel sweet aroma, so it's very good. We have four of them: Cara Claire, Cara Blonde, Cara Ruby, and Cara Gold, which is the darkest one. So the difference between the four caramelized malts are the color.
So where does all the cereal come from?
We buy our barley from the best growing areas, which would be Belgium, France, and Germany. And we make our malts only from two-row spring barley, which is the best barley that you can find out there. And the other cereals that you use for our malts are also bought from Europe, mostly from France. Well, what else?
So you said you're one of the most traditional and one of the oldest. When did you start the malting?
Well, actually, the malting plant, it is dated 1865, so it's very old. It has been transferred during the years. Firstly, it didn't have that many types of malts, but it have changed, and every year we are introducing more and more types of malts in order to give the brewers what they want, what they need, to meet their needs. And this year we have introduced four types of wheat malts. Last year we had only wheat blanc, which is a very a light wheat malt. Now we have
it nearly looks like it's not malted.
It is malted. It's fully modified. It's fully modified. That means it has been humidified, and then it has been dried, and so on, because every type of malt passes through a different malting process. And then we have with Munich Light and with Munich, which is a little bit darker in color. They are only kilned. And then we have with Cristal, with chocolate, and with black. Those three malts are roasted. This, for example, is with chocolate.
Also das, was ich hier jetzt gerade sehe, dieses der Weizen ist unglaublich dunkel, sieht aus wie zu klein geratene Kaffeebohnen. It really doesn't look like chocolate, but more like coffee beans, very small.
That's right, they look like this. But the range of color matches the color that barley malt, chocolate barley malt is. So the difference between, they are very similar actually. Malts made out of barley, chocolate malt and black malt and crystal malt made out of barley are very similar to the malts that are made out of wheat. The difference is that the wheat grains naturally don't have any husk. Don't have the husk. They're the husked naturally. So then don't have this the thing. You can see it. So this is called husk. You see?
Spätzle.
I think so. but they don't. You see? They're naked.
Okay. So during the roasting process,
the husk is the thing that creates astringency and sourness in the beer. So this little thing creates astringency in the beer. Taking in consideration that wheat cereals are naturally dehusked, they don't give any astringency and sourness to the beer. So the beer, it's more sweet, sweeter, and more drinkable. And it also helps to the foam retention in the beer. So those are the big differences between those malts.
We have nice names here, like one barley, one malt is called biscuit.
That's right, it's called biscuit because it really tastes like cookies. It's very sweet. It's actually my personal favorite one. It is not a roasted malt, though. It is a kiln malt, but it passes through a specific temperature production process, a very high temperature. It's kilned at a very high temperature. That's what I wanted to say. And it is sweet. It is used for almost every type of beer. You can put it in small quantities, in a dark beer, in a light beer, in whatever beer you want. But if you want to have a nutty flavor, a sweet flavor, a cookie-ish flavor, you will use this one. And I like it very much. I can eat it for breakfast.
That's another point. It's going to be more popular around people to eat malt and drink beer.
That's right, they actually do that because malts go very well with beer because beer are made out of malts. So, for example, Special B, which is a very crunchy crunchy malt, goes very, very well with beer. It is very special indeed. That's why it's called Special. Special because it's Special B, comes from Belgium. It is actually invented by us. And it's being dried, and after that, it is being torrefied, toasted at a medium temperature, and after that, roasted at a higher temperature. And that's why it becomes so crunchy, and it has a malty, bready notes. So it is very good, it's very popular. Brewers love it.
So, are you in complete control of the whole malting process, or is there something out of the house?
No, we produce all of our malts. We are a traditional malting company. We don't have malt extracts. We only have malt that are made out of grains, real grains. And we do it at our malting plant located in Beluil. Beluil, it's in the south of Belgium, very near the Antwerp port. So that makes easier for us to export our malts. Actually work with more than 120 countries in the world. So we export a lot. And this is our location. It is makes our life easier because we're near the port and the cost until the port is not so high. That is very good. And nothing.
What's coming in the future? Can you see into the future in your crystal ball? What will be the next very good malt?
Well, every year we are inventing new types of malts. That depends on the creativeness of our brewmaster, of our technical manager, which is also a brewmaster, has its own brewery. He designs new recipes and new types of malts, and that's in very big part depends of the demand that we receive. So if the brewer wants a sweeter black malt, we make with black malt and so on. So that depends on what the beer market will want from us. Nowadays we're expanding. We have both more facilities, more plants. We have three at the moment. We have both two more roasting machines because we have so many clients at the moment, and it's rather difficult to meet their needs because they're very much. So it was necessary to buy other roasting facilities in order to produce more.
One thing is becoming popular around Europe as well, and it's distilling whiskey. And what they need is malt. And do you have?
We have four types of malts that are used mostly for distilleries, but can be used as well in the brewing industry. For example, we have distilling malt, diastatic malt, two types of whiskey malts, and two types of peated malts.
Is the peating very hard? Because sometimes people say, okay, we want more than wood smoke in our whiskey. Others say, no, we need the, what's it called, the like in Islay, the turf. What's it called?
Turf. It's okay. Called turf. Yes, that's right. We have a malt that it's called tourbe. Tourbe, and in French, that means that it is smoked with turf. We have a whiskey malt that it's smoked with beech wood, and we have a malt that it's called smoked, and it's smoked with Scottish moss. So every type of malt has a different kind of smoky flavors, and they're also different depending on the phenol level that they have. The whiskey malt is the most heavily peated. It can achieve 45 ppm of phenol level, so it's very, very smoky, and it's used really for whiskey and scotch.
So where can people find you on the web?
So we have a website, www.castlemalting.com. Our website is available in 19 languages, so we made that for the brewer to be easier to understand what we have to offer him. And we have an application as well for iOS and for Android.
Zum Ende der ersten Stunde Lost and Found und nach so viel Malz und Hopfen auf der Braumesse, auf der Braubeviale, geht's kurz rüber zu den Foodtrucks, die eine eigene Halle belegten.
Also wir sind Ratz und Rübe, ein veganer Foodtruck. Wir sind seit Ende Juni auf Nürnbergs Straßen unterwegs und verkaufen fleischlose Gerichte, die richtig lecker sind.
Woher kommt die Idee, einen Foodtruck zu machen und dann einen veganen Foodtruck?
Die Idee resultierte aus meiner eigenen Ernährungsumstellung vom Vegetarier zum Veganer. Und da habe ich bemerkt, dass es ziemlich schwierig ist, als Veganer sich auswärts zu ernähren. Und deswegen sind wir da. Und für die Leute, die sich vegan ernähren, und natürlich für alle anderen auch.
Da kommt immer gleich so ein Kritikpunkt, wo die Leute sagen, ja, die Veganer sind immer so missionarisch unterwegs und sagen, wir haben den einzig richtigen Weg, alles andere ist falsch. Wie seht ihr das denn? Wie vermittelt ihr das?
Wir sind einfach ganz entspannt an der Ecke. Also das muss jeder selber wissen. Wenn es einem gut geht, dann kann gerne jeder auch sein Fleisch essen. Man sollte halt vielleicht grundsätzlich mal über den Fleischkonsum an sich nachdenken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zwischen 300 und 500 Gramm in der Woche. Und vielleicht hinterfragt sich da mal jeder kritisch, wo er denn wirklich liegt am Ende der Woche, bei wie viel Gramm. Also ich unterstelle, manche erreichen diese 300 bis 500 Gramm am Tag.
Dann ist natürlich diese spannende Frage, die auch mit dem Fleischkonsum vielleicht kommt. Woher kommen denn eure Zutaten? Wie guckt ihr, womit ihr kocht?
Also wir kaufen beim Bio-Großhandel ein und alles andere kommt weitestgehend aus der Region. Natürlich mit den Süßkartoffeln klappt das nicht immer. Die sind aus Südamerika und da müssen wir die auch herbeziehen. Aber alles andere ist weitestgehend bio und regional natürlich.
Wie sind so die Erfahrungen bisher als veganer Foodtruck hier in Nürnberg und der Region?
Ja, wir sind jetzt kein veganer Foodtruck, der da so rausschreit. Ich glaube, die wenigsten unserer Kunden wissen tatsächlich, dass wir vegan sind. Natürlich merken sie, dass wir kein Fleisch haben, aber sie gehen davon aus, wir sind ein fleischloser Truck, vegetarisch unterwegs und insofern wird das sehr gut angenommen, also besser, als ich das mir hätte vorstellen können.
Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, so ein Foodtruck, viele probieren das aus und sagen dann nach einer Zeit, ja, es ist entweder zu viel Arbeit oder es ist zu wenig.
Ja, also ich hatte das Glück, aus dem Konzern zu stammen und da konnte ich mir ein halbes Jahr Sabbatical genehmigen lassen. Also das heißt, ich habe ein halbes Jahr gearbeitet zu halben Bezügen und habe dann im darauffolgenden halben Jahr im Foodtruck gearbeitet und habe die andere Hälfte meiner Bezüge kassiert. Und so konnte ich für mich auch rausfinden, ist das das, was dir Spaß macht? Kommt das Konzept bei den Leuten an? Und das waren eben zwei so Faktoren, die für mich halt ganz entscheidend waren. Und deswegen konnte ich da mal ein halbes Jahr so reinschnuppern, habe erkannt, es ist viel Arbeit, es ist verdammt viel Arbeit, aber es ist genau das, was ich machen möchte und es macht mich einfach glücklich und froh und es kommt von den Leuten so viel zurück, von den Gästen, das ist so ein positives Feedback, so eine Resonanz, dass man da einfach so viel Energie draus zieht, dass das alles relativiert.
Kommuniziert man viel mit dem Publikum?
Ja, also in der Regel, wenn Zeit ist, natürlich, das ist ja auch immer so ein Thema, wenn Zeit ist, natürlich sehr gerne.
Ich habe schon gesehen, ihr habt, was jetzt eure Becher angeht und auch das Besteck, ihr habt da so ein bisschen einen Öko-Touch, das ist alles braun und sieht so öko aus. Was ist es denn? Ist es wirklich gut vertretbar?
Ja, also es ist wirklich alles nachhaltig, leicht kompostierbar, alles Bio-Einweg. Und auch unser Besteck, auch wenn es so aussieht wie Plastik, ist kein Plastik, es besteht aus Maisstärke. Es steht auch drauf, also compostable. Und das müssen wir aber noch besser nach außen transportieren, weil das den Leuten nicht so ganz bewusst ist, dass das Maisstärke ist. Es sieht aus wie Plastik, die Leute machen sich vielleicht auch keine Gedanken. Und da müssen wir noch mal ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Und wir geben da viel Geld für aus und die Gäste sollen das schon auch sehen.
Und jetzt natürlich das Wichtigste im Foodtruck, das Essen.
Ja, unser Essen natürlich, da sind wir sehr speziell, so auf dieser Gemüsenudelschiene. Wir haben ganz exklusiv Kartoffelspaghetti, die sind sehr herzhaft und deftig. Ansonsten haben wir Süßkartoffeln oder Zucchini-Nudeln, die sind so ein bisschen gemüsiger. Dazu gibt es verschiedene Toppings, wer es pikant liebt, gerne unsere Nacho-Style mit Paprika, Chili, Cashewkernen. Wer das lieber milder möchte, unsere Tom Coco mit Tomate, Knoblauch, Ingwer und ein bisschen Kokosnuss. Also wir haben für jeden was dabei und ja.
War das viel Experimentieren? Die Spaghetti haben ja auch Biss, ich habe vorhin schon probiert.
Ja, es hat ein Jahr eigentlich gedauert, bis es jetzt so ist, wie es ist. Und wir verbessern eigentlich immer noch täglich und sind immer noch dabei, wie gesagt, alles zu verfeinern und zu verbessern. Auch mit den Kartoffelspaghetti zum Beispiel, die Backzeit haben wir variiert, die Gradzahl haben wir schon variiert. Jetzt der letzte Schliffer zum Beispiel, die Feinstärke noch mal ein bisschen zu justieren. Also jetzt sind die Kartoffelspaghetti eher Tagliatelle, also vielleicht muss ich die noch mal umbenennen. Und weil wir gemerkt haben, es ist einfach vom Handling her besser. Und ja.
Ihr habt auch so ein bisschen die Luxusvariante, da ist dann Trüffel mit dabei.
Ja, genau. Kommt auch sehr gut an. Also gerade jetzt auf Festivals. Wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche in Garmisch auf dem Festival. Die waren ganz begeistert und dann bieten wir gerne auch mal was Besonderes an. Und gerade zu unserer Trüffel-Aioli passt das natürlich ganz hervorragend. Und deswegen kamen wir auf die Idee, im Winter dann auch einen Trüffel anzubieten, weil wir den selber sehr gerne mögen.
Und wie sieht es mit Getränken aus?
Ja, Getränke machen wir selbst natürlich, also unsere selber gemachten Limos oder auch unsere selber gemachten Heißgetränke. Ansonsten haben wir auch immer noch eine Bionade oder ein Wasser im Gepäck.
Wo findet man euch? Gibt es euch auch im Web?
Nürnberg, Fürth, Erlangen und momentan leider nur unter Facebook, unter Ratz Rübe Foodtruck.
Und das Besondere Ratz mit Doppel-Z.
Korrekt.
Immer wenn er sagen wollte, dass Radio Z senden würde, sagte er nur...
Hast du verstanden, was er gesagt hat?
Ach,
Hör auf, du Taufkopf!
Bitte, funktioniert doch!
Donner Kiesel!
Also der Preis ist nicht so hoch. Ja, das wissen wir.
Okay, Barney, es kann losgehen!
Hören Sie, Mrs. Schottergraf, da hätte ich ein paar Neuigkeiten für Sie.
Ah, Radio Z, 95,8 MHz, täglich von 14 bis 2 Uhr.
Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der Dezemberausgabe 2016. Und auch in dieser zweiten Stunde geht es um die Braubiviale, die Anfang November in Nürnberg stattgefunden hat. In der ersten Stunde dreht es sich viel um Hopfen und Malz und in der zweiten Stunde geht es auch damit weiter. Und am Ende der Sendung gibt es dann nochmal einen Ausblick. Und zwar auf die Whisky-Messe in Nürnberg. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik, Chris. Jede Menge Hopfen gab es auf der Braubiviale, unter anderem beim USA Hops Stand, den Hop Growers of America, die nicht nur Hopfensorten mitgebracht haben zum dran reiben und riechen und ausprobieren, sondern auch die zugehörigen Biere, in denen der Hopfen verwendet wird.
Basically, when you have a new variety, everything that you see in a commercial hop field is a female hop plant. And so the cones, there are cones there, and then there are male hop plants, which you don't see in commercial hop yards, but you'll see them in breeding programs. So basically, you mix crosses where you'll take the pollen from the male hop plant, and then you'll take the cones from the female hop plant, and that's how they get new varieties. So there hasn't really been a need to do any GMO hops, and everybody's been doing fine without it. So, yes.
Where does this variety come from? Is it a demand from the brewers, or did you just try out to find which hops you like most?
It is a demand from the brewers. We certainly are always looking at new different varieties to serve different purposes. Sometimes people are looking for varieties with a very high alpha content, so you can use less when you're brewing beers and using them for bittering purposes. But hops are kind of like people, so when you breed new varieties, you never know what you're going to get, even if you breed two things that are very similar. So, and you'll never get the same thing twice. So whenever you get a new variety, you have to propagate it. You have to make more of it by the same cutting of the original plant stock, because if you try and mix it again, it's a different seed and a different pollen. So even if you use the same plants, you'll get something totally different. So, yeah.
So it's basically it's a very complicated process to grow the same plant and the same type again.
Yes, it is. Yes, again, whenever there's a variety that's very exciting and very popular, it's usually about a 10-year process for a new variety to be totally commercially viable for everyone. And then once it has taken interest and it shows to be promising, then they have to take that one plant and take the cuttings from it and make thousands of plants. So it's quite the process. So yes.
How did you get into hops?
I used to work at a brewery, and I really like beer, and I really like the hop industry. I found it was very exciting and the things I was able to do. So I found the job and applied, and it was a perfect fit. So yeah.
How many people are right now working for USA Hops?
We're actually a very small office, so we have three people in our office, and then we work with a few contractors as well, but we're a very small team, so yes.
So you don't grow it?
No, we don't grow anything. We just promote U.S. hop growers, and so we have a merchant guide that is part of our tools that we hand out to let people know where they can buy U.S. hops, but we don't sell any, so we just want to make sure that everybody knows as much as they can about them. So, yeah.
How is it going at the brew fair here in Nürnberg?
It's going very well. People are very excited. Our booth has been busy the whole time. No matter how much we expand our booth every year, it just keeps getting more and more busy, more and more popular. And we've been giving out a lot of hop samples, beer samples from the U.S. Again, we're doing hop rubbing sessions with professional brewmasters like John Mallett from Bell's Brewery, which is very exciting in Michigan. And we've just been busy the whole time, so it's been going very well.
I think you brought about 15 different types of hop, yeah?
Yes, we brought 15 different types of hops, mostly aromas or multi-purpose, but we also brought CTZ, which is a bittering hop. But yes, we brought a number of different exciting U.S. varieties. So.
Sehr faszinierend. Also hier sind quasi in Schalen die ganzen Hopfendolden, teilweise ein bisschen gepresst, aber die meisten doch als richtige Dolden noch da. Und steht immer drauf, welcher Hopfen es ist. Haben sehr spannende Namen. Comet, Crystal, Eldorado, Idaho 7, Pico und. So what do you have in your hands right now?
So I have a Pico in my hand right now. So if you take a few cones and you rub them, basically it opens up the oil glands and it warms them up, breaks them apart, and you can smell it better. So you do a hop rub and then cup your hands and you smell the aromas that are coming out. So right now I smell peach, I smell stone fruit, it's very fruity. Here you can smell as well.
Yeah, it's very fruity.
It's very fruity, yeah. So, yeah.
Das muss ich natürlich jetzt auch ausprobieren.
Right now we have a number of different varieties of hops that are from the United States that we are trying. And the hops from the United States seem to have a different flavor than the hops from Germany. And I think it makes a nice addition to the portfolio of a German beer. So for a German brewery. So some of the hops we have have been well established for many years, and others are new varieties that are just coming on the market. When I look at the flavors of American hops, I think of flavors that are floral, like geranium. I think of flavors that are like a citron. I think of flavor that is like a tannenbaum. So really interesting flavors that are maybe not as prevalent or frequent in German hops. Some of these hops are very exploding with flavor and make a great addition for IPA style of beer. One of the ones that we are today, that we are rubbing a bunch, is this Idaho 7. It is from Idaho in the United States, where the weather is quite warm, the soil is mainly dry, and the hops are irrigated well. And they tend to have a very strong fruit component in the aroma. So if I take some of these cones and I put them in my hand and I rub them very hard, the friction begins to break the hop material up, and the flavors that are inside the hops are released. And if I put my nose down into it, and then I get a really nice aroma of sort of fruit mixed with some of this piney character. So
I also found some peach.
Yeah, that's a good description. The fruits with a stone in them, the stone fruits, peach. Sometimes we also get a real aroma of like cherry, kirsch, and beautiful, subtle flavors that actually do translate into the beer, that make it into the beer.
How do you choose at the brewmaster which hop is good for which beer? Is it feeling, experimenting all the time, or just knowing?
It's not just knowing. I think it is as much rubbing the hop and smelling it and then thinking about what the created final beer will be. For most beers, we like to use a mixture of different hops. So if we are putting together a little of this and a little of that and building it like you would put spices in a soup. So we don't make just a soup with just one spice, but with many spices.
So especially for the IPAs, there are two different types. So basically, when you started, you use one or maybe two hops only. And then later on, you use maybe a lot of hops more. What's the difference?
Well, we make, at the brewery that I work at, we make one IPA that has just one single hop. And this uses a hop called Centennial. We think that this is a really nice hop to use. It's kind of unique because mostly if I'm making hoppy beers, I want to use a mixture. I want to use the full spectrum of different flavors. For this hop, I think it's well suited to make a single hop beer. So, but really what we're doing is rubbing hops and then thinking about what comes into the final beer and what we want that final beer to taste like.
But in the process, what I meant is, in German they call it Hopfenstopfen.
Okay.
You know that term?
No.
When the beer is already brewed, but then you put in some more hops.
Ah, yeah. Dry hopping. Yeah.
What does it mean? Is it popular in the USA as well?
Yes, it's very popular in the USA. Traditionally, hops have been put into the brew house, in the soot house, in the Wurzfahne, and then the beer is cooled and put into the Garkeller, and fermentation occurs. And the beer then goes to lager and is packaged. In dry hopping, we are putting additional hops in the Garkeller or in the Lagerkeller. And different flavors are extracted from the hops than would be if using them in the soot house. So the dry hop beers, you know, have been made in the United States for a long time. It defines a lot of craft beer in the United States that they are dry hopped. And you say Hopfenstopfen? Okay.
Hopfenstopfen, yeah.
Hopfenstopfen, okay. So this is very popular in the United States.
So you've told you have one favorite hop. Are there more?
Oh, I have a lot of favorites, but for me, my favorite hop is one called Centennial, which has aromas of floral, of pine, of orange and lemon, and elements of like a cherry or peach character to it. It's just, for me, a very complex and full hop, complete.
What will be your next beer?
To drink or to brew? So the next beer I brew, I just made a very interesting beer that used some grapefruit inside of it and a little bit of a hop that has a grapefruit character as well. And so using this to try and carry this whole idea through, I think it's been fun. So maybe we play with this.
Where can we drink that?
Oh, it's not possible. It's just a trial that we make with some friends.
So, but where can we drink your other beers? I think some of them are imported to Germany as well.
We do not export any beers to Germany. We export only to Puerto Rico. It's the only market that we really go to. We have sent some beers over for some events, but for the most part, our beer is in the United States only.
So we have to go to the brew fairs to get your beer.
Yes, yes, unfortunately.
Okay, thank you.
All right.
And that was John Mellert from Bell's Brewery.
Thank you much.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Ich meine, wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet. Ihr seid mein Retter.
Danke.
I'm Michal Kovary. I'm Secretary General in Hop Growers Union of the Czech Republic. And I'm responsible for politics and opinion of hop growers outside and so on.
You're here at the brew fair now and you brought some of your hops which are grown in the Republic. So which hop source did you bring? Because I think there's some experimental hops as well.
Yes, we promote here our portfolio of hop varieties and of course some new genotypes breeded and produced in in Hop Research Institute, and here at our booth we represent growers and hop research from Czech Republic.
Which are the most popular sorts like now, right now in the Czech Republic? Which hops?
Which hops? I think that of course SAS. It's I would say maybe 85, maybe 88% of acreage is SAS, and rest of them, the rest of the acreage is others varieties in our. From our portfolio, like the Arama varieties, yeah, mostly.
So most of the Czech breweries like for the Pilsner, the SAS?
Yes, SAS is a well-known variety used for premium beer, for lagers around the world, yes.
Here in Europe, or especially in Germany, in Franconia, where we are right now, it's going to be more popular and more popular to do craft beers. And there's going to be a lot of different aroma hops. How is that in the Czech Republic? Is it different, or are breweries trying to find out which type of beer the people like more?
Mm-hmm. I'm not sure if I can say something for brewery sector in the Czech Republic, but in a point of view of hop growers, I would say. Now we have in the Czech Republic over 350 small breweries, microbreweries, and they would like to brew some special beer and craft beers and so on, and they need some new varieties and genotypes and so on, and we would like to solve their demand and to offer them some possibility to. For them, for new beers and so on, and for and the question about the types of beer in the Czech Republic, we are people in the Czech Republic. They are actually conservative in drinking beer, and they drink lager at most. And sometimes I would say that the consumption of special craft beer is going up.
And what about growing the hops? Is it very popular or is it because it's very hard to grow hops?
Yes, exactly. Growing hops is a very, very hard business and it's a high cost commodity. Yeah? And for growers, it's not so easy to grow a new acreage and new hops the new acreage, yeah. And how should I answer your question?
Are there more acres or less right now?
If we are talking about the current acreage compared to last year, we have a new 153 hectares, yeah. And now total acreage in the Czech Republic is 4,775 hectares, and as I said to you, 88% just about represent the SAS variety.
We are here with people from the institute, which are trying to find new genotypes and to breed. Is it? It's called breeding. Was it a crossing different types and find new flavors and new aromas? How do you work together as a with an institute? And
yes, we work with the institute very close because. Institute is owned by Hop Growers Union of the Czech Republic, yeah, and our scientists it's our brothers, and we cooperate in the brewing, in the breeding, in the some new equipment for growing and so on. It's many projects for hop growers and brewers as well.
Is there a favorite type of hop you have?
What's my favorite hops? Of course, SAS, because I like lager and personal lager. And the other hand, I like IPAs too. and with Czech hops, of course. And for example, for IPAs and craft sector, it's the best variety Kazbek, yeah. And it's a citrusy with I would say a little bit blackberry smell and so on, and it's actually a fantastic variety.
Where's the future?
I don't have a crystal ball in my hand, but I would say that our future of hop growing in the Czech Republic is in producing fine aroma hops. In general, yeah, because I think that we have a know-how how to grow, and we have a variety, the best variety for a premium sector, and we hope that we will reach 5,000 hectares in a few years. But as I said, it's complicated to answer your question where we will be in the future.
Okay, where can we find you in the web?
www.czhops.cz.
I'm Alison Kappa. I'm an English hop grower, and I'm here with Charles Farron to help represent their business. They sell hops from all over the world, but with a big emphasis on British hops.
And what we see here is a lot of hops around this place, different types of the world. I see the British hops here from the UK. I see something from
New Zealand, Europe, America, and British hops. Actually, none from Australia.
What I see with the British hops, there's a lot of different genotypes, a lot of different types of hops. So what's right now going on in the hop scene in the UK?
Okay, today there are 28 varieties that are grown commercially in the UK, which makes us one of the most innovative hop growing regions of the world. We farm on a relatively small acreage, but we're very innovative. There is a British breeding program that uses the oldest hop in the world, Goldings, as the basis for its parentage. Goldings was first grown commercially in the UK in 1790, and the second oldest variety in the world is Fuggle, which was first grown in 1875. From Golding, we have all of this. We have the whole of the British hop germplasm, and in terms of the different varieties that you're looking at, there are some varieties which we've been growing for a long time, like Bramling Cross, which has a lovely black currant spice aroma, and old varieties like Keyworth's Early and Keyworth's Mid-Season with citrus aromas. The wonderful Admiral, which is a very high alpha, orangey, resinous hop, right through to something like Phoenix. This is a very unusual hop. It's very chocolatey, molasses. It's very good for a stout or a porter. And then Charles Farram have done a lot of work with the industry to develop new varieties. And the really amazing new ones that we have here today are Jester, which has got beautiful grapefruit and lychee aroma. That's very exciting and is going down very well with the brewers. Then we have Olicano, which is mango and passion fruit. Very different again. These are both IPA hops. And the newest one here is one of the oldest. The newest is one called Ernest, and it was developed by Professor Ernest Salmon, who was the first ever world hop breeder. He started breeding hops in the UK in 1906, and this was named after him. This is the last variety that was developed by Ernest Salmon.
This is a very good point. So how are you keeping the hops in Britain? How are you going to keep all these different types? Is there a place where you can get all of these and where they are all the time?
You can buy them all from Charles Farram. In terms of our breeding programs and how we protect our germplasm, that all sits within, well, two places. The National Hop Collection contains all of our germplasm. And then we have a site in Herefordshire where there is more original plant material. So we have two sites.
So that's a very important thing, to keep the old types and the new types as well.
because otherwise you couldn't sell them anymore.
Absolutely. And for us, the most important thing is our germplasm collection. It's very valuable. And in fact, Fuggle has delivered a lot of world hops. As hop breeders in the UK, we kept Goldings for ourselves. But we gave Fuggle to America, to Slovenia, and to New Zealand. And Fuggle's direct relatives are Citra, Cascade, Centennial, Nelson Sauvin, and in fact, Slovenian Soleja and Savinsky Golding is Fuggle, if you check the DNA.
There's something called, can you explain it a little bit? So we have this alpha range. What does that mean?
A hop flower is used by a brewer for three reasons. The first is its preservative value. It makes the beer last. That was the first reason hops were added to beer. The second thing that the hop oils in the flower give is aroma, is the flavor notes. And the third thing in the hop oils is this thing called alpha acid. And alpha acid puts the bitterness into hops. So what the brewer calls his bitterness units, that is directly related to the alpha on the hop.
So if I see a hop here like this flavor intensity 5, it means it's not that aromatic, it's maybe not that good for an IPA.
Absolutely, it will be a hop that is very good for a delicate, complex, drinkable flavor. But if you want a more intense single flavor note, then the higher that flavor intensity score, the better. So something like Jester is an 8, Olakana is an 8, Admiral is a 9.
So is there an international scale for that, or how?
No, this is a Charles Fairham scale. But you will see that the New Zealand hops, the American hops, the European hops, the British hops, they all have a similar scale. It helps the brewer. If a brewer knows American Cascade, and that's a 9, then it helps him understand in each country, in each hop-growing region, what's similar.
So when we go over here?
When we come to New Zealand, we have Motueka with an 8. We have Nelson Sauvin with a 9.
And I see a few more. There's one more 9 and a 7 and one more 9. Does it mean that people in New Zealand like more the aromatic beers?
No, actually, most New Zealand hops are actually exported. So it's the brewers of the world that are using New Zealand hops that like IPA beers.
So what beer do they like?
They do like IPAs, but New Zealanders also drink a lot of pale ales, golden ales, amber ales. And there is an expat community within New Zealand that is still doing some British-style brewing.
And what about the hop in New Zealand? Is there a place to store them as well and to experiment with the different types and to...
Yes, they have a hop research station in New Zealand as well. Most of the main hop growing regions of the world have a breeding program or a hop research station.
Is there a native hop to New Zealand?
There are no hops native to New Zealand. In fact, there are no hops native to the southern hemisphere, only the northern hemisphere. So all of these hops have been bred in New Zealand by New Zealand.
Is it easier to breed hops in New Zealand than it is in the UK?
No, hop breeding is the same all over the world. It's a 10 to 20 year process from your first idea of, well, if I take this mummy and I take this daddy and I cross them, I might get some interesting children. From that point to commercial production is anything from 10 to 20 years.
To speak in the terms of aromas and flavors, so we are getting a lot more flavors in the next few years.
Definitely. The market's demanding it. The craft brewing market is demanding it, and the hop growers are delivering it.
I was talking to American Hop Growers Association, and they said they don't use any GMO in hops.
I can't speak for America. Within Europe, we're not allowed to use GMO. So genetic modification, I'm not a scientist, but it's different to the use of genetic SNP markers. Genetic SNP markers simply help you identify more closely the type of characteristics that you might be seeing from a particular hop seedling. GMO is where you interfere. Those two techniques are different. we are starting to use genetic SNP markers, which is the less interfering. We are starting to use that in America and across Europe.
That's a good thing for the beer drinkers and beer lovers.
It's a great thing because it speeds up the breeding process. We need to speed up the 10 to 20 year process, and it would be ideal if it was a 5-year process.
So where's the future in hops?
I think we are going to see a calming down of the race for higher and higher flavour. I think we will see that turn into a desire for more interesting, complex, drinkable hop characteristics. If you like, a return to perhaps what we used to do. But now that we've introduced some of these really interesting flavours, we will be adding complexity to those flavours rather than returning to the old. So it's a mix of old and new. That's where I think the future is. And it will create beers that are very drinkable.
Where can we find you on the web?
So Charles Farum is at wellhopped.com, and you can find out more about British Hops at britishhops.org.uk.
Thank you.
Das war er, der kleine Ausflug auf die Braubeviale 2016, die Anfang November in Nürnberg stattgefunden hat. Die nächste Braubeviale gibt's leider erst 2018, da muss man sich also noch ein wenig gedulden. Bis dahin empfehle ich euch die Webseite braubeviale.de. Ihr hört Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z und wir machen gleich noch einen Ausflug in die Welt des Whiskys.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.
Ich bin unterwegs auf der Consumenta, Halle 7a, und stehe hier bei Gradels Whiskyfässler. Steht oben drüber und dann sieht man gleich, ihr seid in diesem Jahr für Bruchlattich unter anderem da. Wie läuft sowas? Wie funktioniert das? Seid ihr quasi Whisky-Botschafter?
Nein, Botschafter sind wir nicht. Was wir tun, ist jedes Jahr wechselt das Sortiment. Wir haben jetzt eine Zeit lang Aberlauer Glenlivet gehabt. Sondern dieses Jahr wollen wir einfach mal was anderes haben. Wir wollen insulanischer werden, was wir getan haben, eben jetzt mit Bruchlattich, und haben alle Qualitäten von Bruchlattich da. Unsere Aufgabe ist es hier, eigentlich aufzuklären, zu erzählen, was gibt es, rauchig, torfig, salzig und. Das tun wir hier.
Und natürlich süß.
Und natürlich süß, süß heißt Pralinchen oder Trüffelchen oder hier süß. Bruchlattich und Bonnerherben, also Bonnerherben wäre dann die Sherry-Fasslagerung davon.
Wie läuft es denn für euch hier auf der Messe? Heute ist der letzte Tag, das heißt, ihr habt jetzt schon einen guten Überblick.
Es ist langsam angegangen, dann kam wetterbedingt für uns das nicht so schöne, nämlich strahlend blauer Himmel, wo sich die Leute freuen, wir nicht. Hat aber nicht den Messebesucher abgehalten, trotzdem zu kommen. Also das Wochenende war super schön und jetzt auch die letzten Tage, Montag, Dienstag, auch heute. Ja, wir sind zufrieden.
Ihr musstet auch mal wechseln, was ich gar nicht gedacht hätte. Gerade bei einem der rauchigsten Whiskys der Welt, bei dem Octo Moor, seid ihr jetzt von der schwarzen auf die nächste Sorte übergegangen?
Ja, es war der Not gehorchend. Wir hatten ein Kontingent bekommen, eine Zuteilung von Flaschen, die aber leider sehr schnell weg waren. Und wir mussten jetzt dann die zweite Alternative nehmen. Eigentlich ein Whisky, der fürs Weihnachtsgeschäft gedacht war. Da haben wir uns den zurückgehalten. Jetzt haben wir halt auf der Consumenta schon verblasen.
Ihr seid ja immer so ein bisschen die Vorankündigung der Village, der Whisky-Messe hier in Nürnberg. Wie kommt sowas denn auf der Consumenta an? Ist das was für die gemeinen Consumenta-Besucher?
Also wir versuchen hier auf der Consumenta die Village zu bewerben, weil wir wollen neue Kunden haben. Wir wollen neue Kunden rekrutieren, Leute, die noch nie mit Whisky zu tun gehabt haben und denen dann ein richtig tolles Sortiment bieten. Und da ist ja die Village eigentlich dafür da. 60 Stände, 2500 Whiskys, also wenn das nicht langt, wie dann? Aber du musst die Leute erstmal animieren, dass sie auf so eine Messe gehen. Viele meinen, es sei eine Fachmesse. Viele meinen, das sind Leute da, die man nicht ansprechen darf. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, auch hier auf der Konsumenten zu zeigen, wir sind aus Fleisch und Blut und wir machen das aus Begeisterung und geben uns mit jedem Kunden ab, egal ob es der Vollprofi ist oder der absolut blutige Anfänger.
Und worauf ihr hier am Stand auf jeden Fall verzichtet, was man gleich sieht, ihr habt keine unabhängigen Abfüller groß da, sondern ihr habt gute Abfüllungen der jeweiligen Brennereien.
Ja, auch das ist ein Grund hier auf der Consumenta, um die Leute nicht zu überfordern. Wenn du hier anfängst mit unabhängigen Abfüllern, hast du das Problem, dass du sehr, sehr viel erzählen musst und die Leute dann oft abschalten und sagen, du, das war mir jetzt zu viel, jetzt will ich gar nichts. Dann ist es immer besser, man hat Namen, wo der Kunde sagt, ui, Brüchladig habe ich schon mal gehört oder Aberlauer habe ich schon mal gehört und. Dann tut man sich hier auf der Messe leichter. Auf der Village schaut es dann anders aus. Hier sind auch alle unabhängigen Abfüller dann vertreten.
Ihr habt auch noch was Lustiges, eine Fotobox. Was macht er denn mit der?
Ja, hat eigentlich ganz lustig angefangen. Fotobox heißt also, wir wollten eigentlich werben für die Village. Der Hintergrund ist dann hier das Village. Und wir haben hier mördermäßig viel Spaß damit, weil die Leute auch sagen, so, habe ich Whisky getrunken und will auch ein Stück Erinnerung mitnehmen, ein Bildchen. Also eine tolle Idee, eine super Idee. Also macht mir Spaß. Werden wir auch in München haben und selbstverständlich auf der Village zwei Stände sogar, was Fotobox anbelangt.
Ihr seid ja richtig beschäftigt gewesen, jetzt nicht nur die Messewoche über, sondern ihr habt auch zwischendurch noch Tasting gehabt etc.
Ja, das hört man meiner Stimme an. Es war alles, ja, November, Oktober, November sind unsere größten Jagdzeiten, was Events und auch Messen anbelangt. Und so muss man zweigleisig arbeiten, tagsüber Consumenta und abends dann noch Tastings, was super schön ist, was Spaß macht, sollte die Stimme auch mithalten. Langsam sind wir ein bisschen am Ende der Leistung.
Zum Glück dauert es nicht mehr so lange. Was ist denn hier am Messestand am besten gegangen? Also ihr habt ja eine breite Range von Bruichladdich da gehabt und ihr habt jetzt auf der anderen Seite auch ein bisschen irischen Whisky mit dabei, aber auch so Spezielles wie 20-jähriger Diensten etc. Ja.
Also es ist so, dass man sagt, die Klassiker, wie Bruichladdich Klassik, das waren eigentlich die sehr gut gelaufen sind, weil auch noch ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis da ist. Also die Leute sind bereit, 50, 60 Euro auszugeben, nicht bereit, 200 Euro auszugeben, weil sie es einfach noch nicht gewohnt sind. Wir werden dahin kommen, wenn es ein Bruichladdich Blackout ist, hier mit fast 300 Euro. Ja, es ist teuer, wer probiert, überlegt und es haben auch einige Leute nicht nur überlegt, sondern auch mitgenommen. Zum Leidwesen der Frau. Also eine Handtasche musste dann dran glauben.
Wenn wir ein bisschen vorausgucken auf die Village, habt ihr schon eine Ahnung, was uns da erwartet? Ihr habt ja recht häufig Klaps schon zur Consumenta, die erste Abfüllung da, wo ihr sagt, das gibt's auf der Village. Diesmal leider noch nicht.
Also ja, wir werden auf alle Fälle auf der Village, wir werden ja anfangen am St. Patrick's Day dieses Mal, das heißt der Freitagabend, der Pre-Opening Day, wird sehr irisch-lastig sein, also es wird sehr viel Guinness wahrscheinlich und Kilkenny gehen und wir werden auch speziell für diesen Tag einen St. Patrick's Day Edition Whisky haben, irischer Art. Wir wissen schon, er wird rauchig sein, er wird sherry-lastig sein und er wird irisch sein. Mehr wissen wir leider noch nicht, da sind die Iren genauso wie die Schotten schön geheim halten. Bei unserem Village Whisky, es wird ein Whisky sein von Chieftains wieder, wie jedes Jahr. Auch hier noch große Verhaltsamkeit der Schotten. Ja. Wir haben noch genügend Zeit. Wir haben noch 4 Monate Zeit. Warum jetzt schon Gedanken machen, wenn es erst in 4 Monaten ist? Das ist aber schottische Arbeitsweise, die kennen wir in der Zwischenzeit.
Und wenn man auf die Village guckt in diesem Jahr, beziehungsweise im Jahr 2017, was wird es da als Spezial geben? Ich habe schon was von Rum gelesen, was ändert sich da?
Ja, also Rum war so ein Thema, wir wollten eigentlich jedes Jahr ein Spiritosen-Special haben, was für ein fürchterliches Wort. Es hat sich aber rauskristallisiert, dass Spiritose schön ist, aber Rum schönerer. Ja, wir haben letztes Jahr mit Rum angefangen und dieses Jahr auch und die Leute waren begeistert. Und diesmal wird es ein Pueblo del Ron geben, also eine eigene Rum-Messe, also eine Messe in der Messe, schön mit Sandstrand, mit Bar, mit karibischen Feeling, mit allem drum und dran. Das wird aber extra von der Whisky-Messe sein, ne? Weil es ist nun mal die größte Whisky-Messe Europas hier in Nürnberg und darum wollen wir Rum ausgrenzen, aber trotzdem bei uns haben. Also es ist eine Messe in der Messe dann.
Wie viele Aussteller sind denn schon angemeldet?
Wir sind leider, wir sind schon überbucht, also wir haben für 60 Stände eigentlich Platz und frei und die 60 haben wir voll. Okay, wenn es 65 werden, würden wir es noch hinkriegen, aber eigentlich sind wir schon an dem, wo wir sagen, okay, es langt.
Da habt ihr ja letztes Jahr schon die guten Erfahrungen gesammelt, beziehungsweise dieses Jahr, dass mehr Platz auch bedeutet, dass das Publikum sich wohler fühlt, nicht so gedrängt. Auch die Standleute sagen dann, ich habe ein bisschen Luft zum Atmen.
Ja, das ist uns sehr wichtig, dass wir nicht nur, darum heißt das ganze Ding auch Village, wir wollten ein bisschen Flair reinbringen, wir wollten ein bisschen einfach, nicht nur einfache Whiskybänke ausschenken, sondern einfach ein bisschen, ja, Flair, wie es so schön heißt. Und der Name Village kommt eben so, es soll so ein kleines Städtchen sein. Und da wir in Franken sind, legen wir auch ein bisschen mehr Wert auf Kulinarik. Es muss was Gescheites zum Essen geben. Und es muss auch Platz sein, um das Essen auch einnehmen zu können. Und das wird auch größer. Wir werden also viele Plätze haben, so wo man sich mal ja, chillen kann, wie es so schön auf Deutsch heißt, ja, sich einfach mal ein wenig zurückziehen kann und dann da in Ruhe essen und trinken kann.
Die Whisky-Messe findet im zweiten Teil des März 2017 statt. whisky-messe.de ist die Adresse, unter der ihr jetzt schon alle Informationen bekommt. Das war sie schon wieder, die Dezember-Ausgabe von Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z. Nachzuhören eine Woche lang in unserer Mediathek unter www.radio-z.net und danach als Podcast ohne die beiden Musikstücke, die hier in dieser Sendung zu hören waren. Und damit verabschiedet sich Lost and Found für das Jahr 2016 hier auf der 95.8 bei Radio Z. Die nächste Ausgabe hört ihr dann in der Nacht von Mittwoch, den 4. auf Donnerstag, den 5. Januar 2017. Am Mikrofon und Technik heute Abend, Chris, ich wünsche eine angenehme Nacht.
Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut, und morgen wieder plagt. Hört alle zu, was euch das Christkind sagt. In jedem Jahr, 4 Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und sich aufs Feiern freut. Er steht auf diesem Platz. Der Ahn hat's schon gekannt. Was ihr hier seht, Christkindlesmarkt genannt. Dies Städtlein in der Stadt, aus Holz und Tuch gemacht, so flüchtig wie es scheint, in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Mein Markt bleibt immer jung, solange es Nürnberg gibt und die Erinnerung. Denn alt und jung zugleich ist Nürnbergs Angesicht, das viele Züge trägt, er zählt sie alle nicht. Da ist der edle Platz, doch ihm sind zugesellt Hochhäuser dieses Tags, Fabriken dieser Welt. Die neue Stadt im Grün, und doch bleibt's alle Zeit, ihr Herrn und Frauen, das Nürnberg, das ihr seid. Am Saum des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünschen und anderen schenken mag. Doch leuchtet der Markt im Licht weit und breit, Schmuck, Kugeln und selige Weihnachtszeit. Dann vergesst nicht, hallo, ihr Herren und Frauen, hallo, und bedenkt, hallo, wer alles schon hat, hallo, der braucht nichts geschenkt. Die Kinder der Welt, hallo, hallo, und die armen Leute, die wissen am besten, was Schenken bedeutet. Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, seid es heute wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein.